Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Formats ohne Titel. Ich habe darüber nachgedacht, warum uns kein Titel dafür einfällt, keine Sparte. Und ich glaube, es ist symptomatisch. Also, ich glaube, es hat damit zu tun, dass das, worum es uns geht, nicht so einfach eingrenzbar ist. Und dass das irgendwie Teil der Gründe ist, weshalb wir das so aufnehmen und weshalb wir das so machen. Auch weshalb das überhaupt Thema für uns ist. Schon wieder, immer noch, so lange, so nah, so persönlich, so wie es eben ist. Das alles. Ich glaube, es gehört irgendwie dazu, damit leben zu können. Also das so hinzunehmen und ja, als Teil des Ganzen so stehen zu lassen. Das ist irgendwie auch schon wieder so ein bisschen so eine Übung in Akzeptanz von Abweichungen ist. Weil alles muss einen Titel haben. Wir sind hier im Internet, im Podcast-Dings. Wir müssen doch an der Zerstörung des Podcasts als vernünftiges Format arbeiten. Mit unserem unprofessionellen, nicht monetarisierten Laberformat, das nur die Blase interessiert. Das ist eine Anspielung auf eine Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist und die in der Podcast-Bubble, soweit ich das mitbekommen habe, dann doch schon irgendwie so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Nämlich sagt diese Studie, dass die Menschen, die Podcasts machen, das nur für ihre Community machen oder dass Podcaster für Podcaster podcasten. Egal, Abschwiff. Was ich auf jeden Fall ausdrücken wollte, war, ich merke, dass dieses Podcast eben kein, dieses Format, ich meine, viele Seiten ist davon auch nicht ausgenommen, halt Nischending ist. Also wenige Menschen nutzen Podcasts, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen auf diese Art und Weise, die einfach, ja, nochmal ein Tucken anders persönlich ist als eine persönliche Reise in die eigene Vergangenheit oder in irgendein Thema. So dieses, das passiert hier in diesem Format nicht. So, es geht nur um mich, uns und darum, wie wir Dinge sehen. Also subjektiver und ich-bezogener kann es nicht sein. Es geht um unsere Ich-Selbst-Sein-Struktur. Vielleicht ist das deswegen einfach auch schwierig einzuordnen alles. Wer weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es in diesem Text, den ich heute vorlese, auch darum. Und es geht darum, damit anzufangen, auseinanderzudröseln, was ich in meinem, unserem Fall meint. Und wir beginnen in diesem Text damit anzureißen und zu erklären, was ich in unserem Fall bedeutet. Und enden dann auch erstmal damit. Also ich wollte es nicht in die Länge ziehen oder den Text sehr viel länger machen als nötig. Denn so einfach nachvollziehbar ist das nicht. Vielleicht. Ich habe ja keine Ahnung. Das ist auch ein interessanter Aspekt dabei. Ich bin schon so lange mit dieser Diagnose befasst und wir sind schon insgesamt so lange in der Auseinandersetzung um die eigene Identität und so, aber Menschen, die nicht mit der Diagnose leben oder auch, ja, weiß ich nicht, insgesamt vielleicht nicht so belastet sind, Fragezeichen, Fragezeichen in die Luft, keine Ahnung, aber ich habe noch nie jemanden darüber reden hören, wie es ist, eine zu sein. Also wie der eigene Ich-Begriff ist, wenn man eben nicht viele ist. So wie ist das, kongruent zu sein? Wie ist das, ein kongruentes Ich-Erleben zu haben? Vielleicht fällt es gar nicht auf, eben weil es kongruent ist. Vielleicht ist es deshalb irgendwie nie Thema. Und auf der anderen Seite, es muss ja irgendwas da sein, wenn es nicht krank ist, wie bei uns, beziehungsweise als krank bezeichnet oder so. Da muss ja was sein, das muss ja eigentlich benennbar sein. Aber irgendwie habe ich dazu noch nicht so viel gefunden, was vermutlich daran liegt, dass viel der Identitätsforschung und der Forschung zu Identitätsentwicklung immer, ja, in Anführungsstrichen gesunde Leute meint unter, also natürlich meint es auch, oder befasst sich diese Forschung auch immer mit Menschen, die durch Krisen gegangen sind. In der Forschung sagt man, oder sagt zumindest ein Forscher, dass Krisen wichtig sind für die Entwicklung, also für die Persönlichkeitsentwicklung. Aber diese Krisen sind in der Regel Trennung, Tod von jemandem oder so einzelne Ereignisse. Ich habe noch keine Identitätsforschungstitel gesehen, wo es um Menschen nach chronischem Gewalterleben über 21 Jahre ging. So. Weiß ich nicht. Manchmal frage ich mich dann, ob es daran liegt, dass die Menschen froh darum sind, dass es irgendwie so eine Auffassung gibt, dass man froh sein kann, nach über 20 Jahren Gewalterfahrung noch sowas wie ich erleben zu haben. Also, da gibt es so ganz starke Ideen von Zerstörung und für immer zerstört sein und kaputt sein. Und gleichzeitig aber auch dieses Narrativ von einem unzerstörbaren Kern, der einem dann das Leben gerettet hat. Aber ja, wie gesagt, Identitätsentwicklung wird nicht modellhaft entworfen an Menschen mit meiner Biografie. Und das finde ich interessant. Ende der Vorrede, ich fange jetzt an, den Text vorzulesen. Und wie beim letzten Mal werde ich zwischendrin was sagen, wenn ich das Gefühl habe, der Text kommt ein bisschen platt drüber oder mir fällt noch irgendwas ein, was ich dazu sagen möchte. Ich habe Hashtag DID und Hashtag Dissociative bei Instagram eingegeben. Recherche, Suche, so könnte man das nennen. Der Wunsch, etwas zu finden, in dem ich uns finde, der war lange nicht mehr da. Und jetzt, einige Zeit nach dem Scrollen und Angucken, ist er auch wieder weg. Vielleicht war er nicht sehr dringlich oder noch nicht fest genug, um nicht von den Ungereimtheiten, die das Internet bereithält, weggepustet zu werden. Ich versuche nicht zu ergründen, wieso ich das jetzt mache. Wieso diese Forschungsreise als Podcast? Wieso nochmal nachgucken? Die Diagnose steht schon mehr als die Hälfte unseres Lebens. War nie wir, also unsere Identität, war immer nur ein Wort der Psychologie für das, was von uns im Außen erkennen und aus unserem Innen benennbar ist. Wir müssen uns nicht den anderen finden, um uns zu validieren. Wir brauchen keine Heilungsgeschichten, um uns in der eigenen Therapiearbeit zu versichern. Wir brauchen keine Infografiken, keine 101-Traumaliteratur mehr, um zu verstehen, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Was wir suchen, ist unser Selbst. Doch was wir finden, ist immer noch einfach nicht da. Unsere Bilder, Video, Blogbeitrag suchen, haben nie mehr zum Ziel, als zu gucken, ob das bei anderen vielen auch so ist. Naja, und dann finde ich Leute, die sich 5 verschiedene Make-ups auftragen, 7 Charaktere Schauspielern oder 3 Arten zu sprechen oder zu schreiben vormachen. Unabhängig von der Fake- oder Nicht-Fake-Frage, die sich zusätzlich dazu noch für uns aufdrängt, trifft es mich im Speziellen, doch uns im Allgemeinen, wie fest und klar das alles so dargestellt wird. Das ist Yoshi, das ist Hansi, das ist Bertha, das ist Pusteblume und ich rede, weil ich bin die Gastgeberin und mein Name ist Slayer of the Doom 34. Puff, bam, bang. Aha, so einfach ist das also für dich zu trennen. Hansi hier und Slayer of the Doom 34 da. Du kannst ihn also einfach von dir trennen. Durch einfach alles. Das ist also einfach so. Okay, aha. Kannst du vielleicht konkreter werden? Wo genau verläuft die Grenze? Wie ist das, wenn ihr alle was zusammen macht? Seid ihr dann ganz ihr selbst? 2003 saßen wir in einem Gespräch mit einer Expertin in Sachen Viele Sein in einem Besprechungsraum in einer Klinik. Das Video haben wir heute noch. Und noch heute wissen wir vor allem 2 Dinge von diesem Gespräch. Erstens Todesangst, weil wir ständig und immer Todesängste hatten. Und zweitens das Scheitern an dem Versuch, sich vorzustellen, wie das wohl wäre, wenn man die Kongruenz, von der diese Expertin damals sprach, erlebt. Dieses Video ist übrigens enorm furchtbar für uns. Also, wir hatten mal versucht, das nochmal zusammen mit der Person anzuschauen und mussten abbrechen, weil diese Beklemmungsgefühle und dieses Überforderungsgefühl einfach bis heute total spürbar ist und auch als so, ja auch als Auslöser für eine Dissoziation nach wie vor greift. 2013 waren wir 16 Jahre alt. Kongruenz kannte ich aus dem Geometrieunterricht und die anderen im Innen waren abstrakte Geschehnisse in einem Kosmos, den ich nicht einmal als mein eigenes Leben empfinden konnte. Jedes über die anderen reden war wie eine Entscheidung für die Realität der Leute um mich herum, denn ich war einfach nie genug da, wach, bewusst, anwesend, however you like to call it, um irgendwas Eigenes in ihren Erzählungen und Videoaufnahmen zu sehen, geschweige denn wieder zu erkennen. Und ja, das ist ein in der Blase viel genutztes Klischee, aber dann eben doch real für mich so. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Weder auf einem Video noch auf der Handvoll Fotos, die in der Zeit von mir gemacht wurden. Nicht, weil mir der Körper fremd und unangenehm war und auch nicht, weil ich der Realität selbst nicht gewachsen war oder was man sich so dazu denken kann, sondern weil dieses Gefühl, dass das alles einfach weder ich, meine Erfahrung, mein Denken, mein Erinnern, mein Einordnen und Handeln nichts weiter als ein Gefühl war. Das war nicht die Verkettung, die man so schnell vergisst, die aus Wort und Wort für die Empfindung. Das war einfach nur Fühlen und weiter nichts. Ich war dieses Fühlen. Nicht das oder die zu sein, die andere Leute wahrnehmen. Nicht die Gedanken und Einordnungen zu haben, von denen andere Leute einfach so ausgehen, weil sie annehmen, wir erlebten die Welt in gleicher Art und Weise. Mir war damals nicht bewusst, dass ich verkörpert bin. Also, dass alles, was mir selbst ich war, durch sinnliche, körperliche Erfahrungen entstanden ist, die bewortbar sind und dadurch anderen Leuten mitteilbar. Zumindest theoretisch. Praxis, naja, eh klar. Anderes Thema. Warum bin ich jetzt so derartig abgeschwiffen? Weil das heute zwar anders, aber nicht grundlegend verändert ist. Ich bin ich und ich bin da. Ich weiß, was ich mache, was ich mag, was ich kann, was ich will und wie einordne. Ich bin ein Ich und ich weiß, da sind noch andere, denen das genauso geht. Man könnte sagen, wir sind ein Haufen Ichs und gäbe es nichts anderes, dann könnte ich auch einfach anziehen, was ich gerne mag und damit immer glasklar von den anderen unterschieden werden. Die gesamte Problematik an unserem Viele-Sein wäre dann diese Vielzahl der Ichs und alles, was es bräuchte, wäre Bewusstsein füreinander und darauf aufbauend mehr kongruentes Ich erleben. Zumindest schreiben das Expertinnen so in ihre Bücher. Wer weiß, was da am Ende wirklich dran ist und für wie viele, viele das so überhaupt wirklich geht. In der Episode Erster Anfang beschrieb ich unsere Einordnung in Ich, Sein und Selbst. Zum Begriff des Seins kamen wir erst nach diesem Klinikaufenthalt, nämlich in dem Moment, in dem wir paar Ichs, die wir zu dem Zeitpunkt voneinander wussten, woanders sein mussten, sollten, wollten und nicht konnten. Dazu in der nächsten Folge mehr. Ich hoffe, der Text war jetzt soweit erstmal nachvollziehbar. Eigentlich müssen wir gar nicht mehr so viel über uns erzählen. Wir haben davon und über unsere Geschichte, wir haben dafür darüber schon so viel geschrieben im Blog. Und das ist so ein bisschen, also ich könnte mir vorstellen, dass es für Leute, die das schon gelesen haben alles oder die schon länger unsere Sachen so verfolgen, irgendwie auch langweilig ist, das immer wieder zu hören. Aber es ist wichtig, das sind die Etappen, die wir mitteilen können als und die wir so festmachen können, als die Punkte, an denen wir Dinge verstanden haben oder von denen wir wissen, das war ein Moment in der Auseinandersetzung, der relevant war, um Dinge zu verstehen. Ja, wir leben erst 32 Jahre. Andere Erlebnisse, in denen wir so eine Schritte gemacht haben, hatten wir halt nicht. Das heißt, das sind dann eben immer diese Punkte, von denen wir dann erzählen können. Wenn Dinge unklar sind oder Fragen auftauchen, dann könnt ihr die bei uns in den Kommentaren hinterlassen. Vielesein.de ist die Webseite zu diesem Podcast. Ich möchte euch einladen, da auch wirklich zu kommentieren und Fragen zu stellen, weil ich weiß nicht, was ihr nicht wisst. Ich weiß nicht, was ihr nicht versteht. Und ich kann ja nicht. Also natürlich könnte ich jetzt hier auch einfach ein Buch aufschlagen und irgendwas vorlesen aus irgendeinem Fachbuch. Ich habe davon ein Regal hier stehen. Aber das würde ja auch nicht bedeuten, dass ihr das dann automatisch versteht. Von daher, wenn es euch interessiert, das zu verstehen, was ich hier erzähle, wenn ihr da ein Interesse daran habt, dann ist das die Möglichkeit, mit der das geht. Wenn euch ein Kommentar nicht reicht, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an h.c.rosenblatt@online.de. Ihr könnt aber auch in euren Kommentar reinschreiben, dass ihr den nicht veröffentlicht haben wollt. Dann veröffentlichen wir den auch nicht, sondern antworten an die E-Mail-Adresse, die ihr da angegeben habt. Das ist unser Service. In diesem Sinne, nächstes Mal geht's weiter mit dem Umreißen dessen, was Sein für uns ist. Und wie wir da hingekommen sind. Bis zum nächsten Mal.